Klärwerk. Aufklären, abklären, erklären. Klärwerk. Wissenschaft und Forschung auf Köln Campus. Klärwerk.
Wir haben den 9. März 2015 und ihr hört Klärwerk auf Köln Campus. Heute geht es bei uns um ja etwas andere Wissenschaften, und zwar nicht um Naturwissenschaften, nicht um Sachen, die auf Fakten basieren, sondern es geht um Parawissenschaften. Und dazu spreche ich gleich mit Rufen Schäfer von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Erstmal hört ihr aber einen Song, der so ein bisschen was mit Parawissenschaften zu tun hat. Und ihr könnt anhand von dem Song ja mal erraten, wie alt ich letzte Woche geworden bin. Ich bin Julia Brinkmann, hallo. 23 soll ja die Zahl der Illuminaten sein. Also wir nerven euch jetzt nicht gerne 2 Stunden mit Numerologie, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber es geht heute um alles, was so ein bisschen in der Wissenschaft, ja so ein bisschen im Grenzbereich liegt. Es geht um Parawissenschaften. Und dafür habe ich hier einen Studiogast bei mir, und zwar Rufen Schäfer von der GWUP. Rufen, erstmal die Frage, GWUP, gut, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, sperriges Wort. Was genau macht ihr eigentlich?
Ja, definitiv ein sperriges Wort. Ja, es ist ein Verein, der 1987 gegründet wurde, und da waren viele Professoren drin, daher auch dieser nicht gerade marketingoptimierte Name, gebe ich zu. Das würde man sicherlich heute anders formulieren, aber es ist halt etabliert. Es ist also ein Verein, ein Netzwerk, in dem sich Wissenschaftler und wissenschaftlich Interessierte zusammengetan haben, um sich mit diesen Grenzgebieten, also Parawissenschaften, zu beschäftigen. Das sind halt Kenntnisbereiche, die unserer Meinung nach, also deren Praxis und Theorie auf illusionärem Denken beruhen. Ja, also alles, was so an der Grenze ist, ja, wo man sagt, okay, ist da was dran oder nicht? Und oft ist halt viel Selbsttäuschung, falsch verstandenes Verständnis von Wissenschaft, empirisch nicht belegt und so weiter.
Und ihr wollt dann quasi aufklären.
Genau, wir klären auf, wir bilden, wir sind Ansprechpartner für Medien. Ja, wenn es ein Journalist mit einer komischen Idee sagt, was ist Nostradamus, was ist denn da zu dem Thema zu sagen, dann kann er bei uns praktisch anrufen. Da haben wir Experten, die Bücher geschrieben haben, die sich damit beschäftigen, und bieten Informationen an.
Ihr macht ja eine ganze Menge, also jetzt sowohl deutschlandweit als auch regional hier in Köln. Was sind so Sachen, die ihr, sag ich mal, macht, um die Leute aufzuklären?
Genau, also wir bringen eine Zeitschrift raus, Skeptiker ehrenamtlich erstellt ist, in dem einfach Fachbeiträge sind. Das können mal Berichte sein über Experimente. Das kann wirklich ein Grundlagenartikel sein, dass jemand sagt, okay, wir gucken uns ein Phänomen, Astrologie zum Beispiel, einfach mal statistisch an. Es kann ein Physiker, der sich zum Thema, was ist dran an der Quantenmechanik und der Quantenmedizin beispielsweise, aus physikalischer Sicht. Das heißt, das sind alles Themen, in dem, wo Artikel geschrieben werden, aber das reicht natürlich nicht. Lesen heutzutage ist natürlich nur eins der Möglichkeiten, um Leute zu erreichen. Wir machen auch jährlich eine Konferenz, SkepCon heißt die. Die findet immer in unterschiedlichen Städten statt.
Ja, jetzt im Mai dieses Jahr.
Genau,
ne?
Mai in Frankfurt. Vor 2 Jahren war die in Köln, im Mediapark.
Zu spät. Mist.
Und was wir auch machen hier in Köln, da bin ich auch aktiv bei den Skeptikern, wir haben ein Format, das aus England kommt, jetzt hier auch in Deutschland etabliert, Skeptics in the Pub. Das heißt, dort organisieren wir Vorträge von Experten, wo man einfach beim Bier, ja, oder beim Kölsch. Ja, ein Vortrag
natürlich lauscht. Natürlich beim Kölsch, ja.
Natürlich beim Kölsch, ja. Indem man halt einfach, man hört mal einen Vortrag und kann halt dann in geselliger Runde darüber auch diskutieren.
Ihr verleiht ja auch das goldene Brett vorm Kopf.
Genau.
Das ging ja letztes Jahr an den werten Herrn Xavier Naidoo. Ich bin immer noch sehr sprachlos, was ich da gelesen habe, was er so von sich gegeben hat. Was sind so da die Sachen, die ihr da preisgekrönt habt in den letzten Jahren?
Genau, also das goldene Brett vom Kopf ist ein satirischer Negativpreis, den wir seit 2011, glaube ich, herausgeben oder verleihen. Im Prinzip ist es ja also ein Versuch. Wir gucken uns an, wer hat wirklich im letzten Jahr den größten Unsinn verzapft, ja, zu irgendeinem parawissenschaftlichen Thema. Und der erste Preis ging damals an Straubinger, hieß der. Der hat einen Dokumentarfilm gemacht zum Thema Lichtnahrung, in dem es gibt Menschen, die behaupten, dass sie jahrelang ohne jegliche Form von Nahrungszunahme, teilweise sogar ohne zu trinken, angeblich überleben. Das ist physikalisch völlig unmöglich. Und das provoziert natürlich die Skeptiker. Und dieser Film ist halt eher unkritisch und tendenziös, und dafür hat er halt den Preis bekommen. Er hat es auch sehr sportlich genommen. Er ist dann damals wirklich auch nach Wien zur Verleihung gekommen und hat eine gute Rede gehalten. Die kann man übrigens auch bei YouTube schön nachschauen. Also wirklich, es war eine gute Veranstaltung. Das Jahr danach hat ein Professor Harald Wallach von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder den Preis bekommen. Der ist im Prinzip, hat eine Stiftungsprofessur, die von einem Homöopathiehersteller finanziert wird, und für uns ist das sozusagen ein Bullshit, also da wird Bullshit praktisch veredelt, ja, also jeder Unsinn aus dem esoterischen Bereich wird da so ein bisschen veredelt, und dafür hat er den Preis bekommen.
Xavier Naidoo hat er auch seinen Preis selber abgeholt?
Nein, das leider nicht.
Ja, wir machen jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Song, und gleich legen wir auch schon ein bisschen inhaltlicher los und sprechen über parapsychologische Phänomene. Ihr hört Klärwerk auf Köln Campus. Und wir sind hier im Klärwerk auf Köln Campus, und heute geht es um Parawissenschaften. Und bei mir ist Ruven Schäfer von der GWUP. Die GWUP macht ja ganz schön coole Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel Wahrsagerchecks. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, wir haben uns vor über 10 Jahren mal geärgert, dass im Prinzip Anfang des Jahres immer durch die Medien, so nach Neujahr, kamen in den Medien öfter mal so komische Prognosen. Erdbeben in Berlin oder Meteoritenschlagen ein oder der und der wird sterben. Und irgendwie haben wir uns gedacht, okay, das ist doch alles, woher wissen die das? Und gucken wir mal, ob das auch wirklich stimmt. Und da haben wir angefangen, diese Prognosen zu sammeln und am Ende des Jahres mal zu schauen, was davon ist eingetroffen. Und siehe da, je konkreter die Aussage, desto eher geht die Trefferquote null. Klar, irgendwo passiert immer was. Zu sagen, im zweiten Halbjahr ist ein Erdbeben, ja gut, das ist immer erfüllt, aber es ist auch keine Leistung. Die konkreten Dinge, die je unwahrscheinlicher sie sind, desto stärker geht es gegen null. Und das werten wir aus, machen Pressemitteilungen, und das schon seit 2004.
2004 dann, wahrscheinlich haben auch jedes Jahr irgendwie Leute gesagt, Michael Jackson
genau.
wird sterben. Und als
irgendwann ist es dann, genau. Das prüfen wir auch, wenn jemand das jedes Jahr sagt. Ich meine, dann hat er dann mal recht.
Ja. In Sachen Wahrsagen, also das kennt man ja auch so von generell Astrologie. Es ist immer wichtig, dass so die Aussagen allgemein gehalten sind. Was sind da so typische Beispiele für so allgemeine Aussagen, auf die ihr auch bei den Wahrsagerchecks zum Beispiel trefft?
Also die Prognosen bei den Wahrsagerchecks, die beziehen sich ja eher auf allgemeine Ereignisse und jetzt weniger auf die Person. Man muss also unterscheiden zwischen einem Wahrsager, der dir persönlich irgendwas erzählt, ja, du wirst im nächsten Jahr deinen Traummann finden oder beruflich erfolgreich sein oder was auch immer. Das sind diese Aussagen gibt's ja nicht in den Medien. Die in den Medien genannten sind wirklich allgemein, also die Wirtschaftskrise oder Katastrophen. Im Prinzip wird immer ein bisschen mit der Angst Kasse gemacht. Ja, man will die Leute ein bisschen verängstigen und sagen, oh Gott, mein Gott, mal gucken, was da auf uns zukommt.
Haben sich denn gerade nach solchen Wahrsager-Checks Leute bei euch gemeldet, die dann meinten, ja, danke, ihr habt mich quasi sozusagen eines Besseren belehrt, dass ich nicht mehr dran glaube?
Das ist eher selten, ne? Doch wohl, kann man so nicht sagen. Also es gibt halt schon hier und da Leute, die dann unsere Zeitschrift abonnieren oder im Verein Mitglied werden, weil sie sagen, super, ich habe gedacht, draußen sind alle irre, ich bin der einzige Vernünftige, schön, dass es euch gibt. Sowas haben wir auch. Also direkt jetzt auf die Wahrsager-Checks fällt mir jetzt kein Beispiel an.
Ihr macht ja auch, jetzt wenn wir mal vom Wahrsagen zum Spuk und zu den Geistern kommen, ihr macht ja auch sogenannte Psi-Tests. Psi, was genau heißt das?
Also da muss man unterscheiden, also mit Spuk haben die Psi-Tests nichts zu tun. Also sagen wir, Spuk ist, wo Leute glauben, dass sie Geister sehen oder wenn ein Teller durch den Raum fliegt. Da gibt es halt so diese bekannten Fälle in Deutschland, die halt auch schon lange zurückliegen. Beispielsweise den Rosenheim-Fall von 67. Ja, da spukte es in einer Anwaltskanzlei und wurde auch nicht richtig aufgeklärt, weil man sozusagen damals nicht herausgefunden hat, wie es funktioniert hat. Man vermutet halt, dass dann eine der Angestellten halt die Ursache für diesen Spukphänomen war. Die Psi-Tests, die beschäftigen sich eher mit so handfesten Sachen. Das heißt, wenn jemand behauptet, er ist in der Lage, unter 10 Eimern den Eimer zu finden, unter dem Handy sich befindet, beispielsweise.
Wünschelrouten-Sachen.
Sowas. Auch, ja. Oder auch mit dem Pendel, beispielsweise. Es gibt Leute, die sagen, sie können bioenergetisch Pep das Wasser finden unter dem Eimer. Also im Prinzip, sie haben besondere Fähigkeiten mit der Wünschelrute, mit dem Pendel, was auch immer. Und wir machen dann Doppelblindstudien in Würzburg.
Doppelblindstudien, das heißt sowohl der Durchführer als auch natürlich die Person, die glaubt, sie hat paranormale Eigenschaften, wissen nicht,
genau,
was es ist.
Genau, das sind zwei Gruppen. Also das heißt wirklich, die erste Gruppe versteckt das Handy und verlässt dann den Raum und dann erst kommt derjenige rein und kann dann sehen oder kann dann testen. Und es wird dann halt, gibt es mehrere Runden und nachher wird geguckt, wie viele Treffer sind da. Und man kann 10.000 Euro gewinnen, wenn man diesen Test besteht.
Hat noch niemand gewonnen.
Schade.
Was ist so der, schade ist.
Ja. Ja. Obwohl, doch, wenn ein Phänomen belegt wäre, wobei ein Test nicht ausreichen würde, dann gäbe es massive Nobelpreise und da wäre die GWP gerne vorne dabei. Also deswegen, das wäre super, wenn es klappen würde.
Was war denn so von euren Psi-Test irgendwas herausragendes, also jemand so quasi der Best Step of Psi-Tests.
Oh Gott, Best Step of Psi-Test. Spontan fällt mir jetzt keiner ein, wo ich sage, das muss man klar sagen, es sind keine Leute, die das sind keine Betrüger. Es sind eher Leute, die sich selbst täuschen in dem, was sie glauben, was sie können. Die meisten, die dann feststellen, die auch wirklich mit den Testbedingungen zufrieden und einverstanden sind und auch sagen, es ist fair und alles, die dann am hinterher richtig geschockt sind, wenn sie merken, sie sind nicht besser als Zufall oder schlechter als Zufall. Und das ist eher, da gibt es keinen Deppen oder so, sondern es ist ein psychologisches Phänomen, was interessant ist. Ja, die Leute investieren teilweise jahrelang, haben gute Erfahrungen, es wird immer bestärkt und dann kommt ein wissenschaftliches Team und sagt, wir testen es jetzt mal und dann finden sie heraus, es funktioniert nicht. Das ist sehr erschütternd für die meisten Teilnehmer und es passiert auch unter einer sehr angenehmen Atmosphäre, weil die Leute sind erschüttert ein bisschen, kann man so sagen.
Wir sprechen gleich noch weiter über die Psychologie hinter Leuten, die an irgendwas glauben, was nicht so ganz auf Fakten basiert ist. 18.27 Uhr im Klärwerk auf Köln Campus und zu uns in die Parawissenschaftssendung ist jetzt noch Gerald Sorko aus der fünften Dimension hergebeamt worden. Oder auch viel eher aus dem Verkehrschaos. Gerald Sorko ist auch von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und Gerald, was genau machst du da?
Mein Hauptclaim to Fame ist im Prinzip, dass ich den Moderator spiele bei unseren Skeptics in der Pub-Veranstaltung.
Okay, da kommen wir später noch zu. Erstmal ist eine Sache, die eigentlich so alle Leute so darüber hinaus, was halt eigentlich so, also über das Lustigmachen, über die Theorien hinaus irgendwie interessiert, warum glauben Menschen an Sachen, die eigentlich durch Fakten widerlegt sind?
Ja, da gibt es natürlich nicht die eine Antwort zu dem Thema, aber so grob kann man, jetzt mal ein Beispiel, kann man sagen, dass es zwei verschiedene modellhafte Systeme gibt in der Psychologie, die sowas erklären könnten. Das eine ist halt ein eher auf analytische, vielleicht statistische Basis, vernunftsorientiertes System, was wirklich die Wahrheit erkennen will. Also wenn du wirklich konzentriert dich mit etwas beschäftigst und Fakten anguckst, also wissenschaftlich arbeitest, das ist aber nicht das Intuitive. Ja? Es gibt ein anderes System, was halt eher schnell, eher intuitiv reagiert, ja. Und es hat auch evolutionsmäßig natürlich Sinn gemacht. Also wenn, ich sag mal, das Klischee hat, dass man kann sich wie Skeptiker lustig machen, zwei Leute in der Steinzeit stehen vorm Busch und sehen auf einmal den Schwanz eines Löwen. Der Nicht-Skeptiker rennt weg, weil er denkt, Schwanz könnte gefährlich sein, zack, ich renne weg. Der Skeptiker denkt, ja, ein Schwanz könnte ein Löwe sein, weiß aber nicht. Und wird er dann gefressen, ja. Das heißt also, das Intuitive.
Gut, dass es immer noch Skeptiker gibt, obwohl es
wir haben trotzdem irgendwie überlebt, aber es ist halt, also das heißt, es gibt ein intuitives System, was schnell reagiert, was aber im Zweifelsfall nicht faktenbasiert ist, weil du hast keine Zeit für Fakten. Ja? Fakten ist immer anstrengend, man muss sich damit beschäftigen, man muss die Methodik. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass es ein System gibt, der Mensch möchte gerne einen stimmigen Eindruck haben, wie die Welt funktioniert, möchte gerne, dass alles, also wenn du zum Beispiel der Meinung bist, die Pharmaindustrie ist nur böse, dann gibt es da nichts Gutes. Egal, was von der Pharmaindustrie kommt, es ist einfach böse, weil es zu deinem Weltbild passt. Deswegen sind Impfungen böse, Medikamente. So, das heißt, das ist erstmal dein Wertesystem. Vielleicht, dass du sagst, das finde ich schlecht, das passt zu dir. Wenn dann Fakten kommen, die dem widersprechen oder widerlegen, dann gibt es einen starken Drang, die zu beschönigen, nicht zu akzeptieren, damit das Weltbild wieder stimmig ist. Ja? Und das hat was mit Motiven zu tun. Man möchte eine in sich stimmige Welt, ein in sich stimmiges Weltbild haben.
Ja, aktuell gibt es ja sicherlich auch so, also ich habe schon so gemerkt, Homöopathie zum Beispiel ist so momentan ein Trend,
die wird
sterben. Wo Leute, genau, wo, ja, ein schon lang anhaltender Trend, wo Leute gerne dran glauben. Was gibt's momentan, womit habt ihr momentan zu tun? Was sind so die, ja, die Para-Wissenschaftsglauben in der Öffentlichkeit?
Ein Thema, das in letzter Zeit sehr durch die Foren und E-Mail-Listen ging und wo versucht wurde, aktiv zu werden, ist, es gibt ein Produkt namens MMR, Miracle Mineral Solutions, das von einem Herrn aus den USA vertrieben wird als Wundermittel für alle möglichen Krankheiten und Laster.
Ja, Krebs, AIDS, also alles, was man so,
ja, ganz
alles,
genau,
was es so an unheilbaren Krankheiten im Grunde genommen fast schon.
Und dieses Miracle Mineral Solution ist von den amerikanischen Behörden als Industriebleiche eingestuft. Und es gab auch erst vor einer knappen Woche in Deutschland einen Gerichtsentscheid, dass dieses Mittel in Deutschland nicht als Medizin vertrieben werden darf. Das Problem ist bloß, weil er es als großes Allheilmittel verkauft, ist es in letzter Zeit auch sehr populär bei den Autismus, bei Leuten, die Autismus für eine Krankheit halten, die man noch behandeln könnte. Und da gibt es leider unzählige Fälle von Leuten, die ihre Kinder mit diesem Zeug behandeln, teilweise Einläufe verursachen und solche Sachen. Also es ist höchst gefährlich. Und deswegen gab es einige Aktivitäten, um eine geplante Vortragsreihe, die der Herr, der das erfunden hat, hier in Deutschland halten wollte, zu verhindern.
Hat auch geklappt?
Größtenteils. Ich glaube, eine Veranstaltung in Kassel ist immer noch geplant und wird wahrscheinlich auch demnächst stattfinden.
Oh wei. Ja, ich habe auch schon so mitbekommen, so in den Gesprächen mit euch im Vorfeld, es gibt auch so Sachen, die mittlerweile so ein bisschen wieder abgeflaut sind. Zum Beispiel, weiß ich nicht, so in den 60ern, 70ern war zum Beispiel so die Aliens ein ganz großer Trend. Also es gibt auch Sachen, die jetzt mittlerweile wieder in der Versenkung verschwunden sind,
genau,
oder?
Die kommen wahrscheinlich irgendwann mal wieder, aber der letzte Hype mit UFOs und Aliens war halt in den 90ern auch durch die Akte X. Serie, die auch sehr erfolgreich war. Aber klar, momentan ist das kein Trendthema. Langweilt die Leute eher.
Also ihr würdet sagen, momentan eher so viel medizinische
Alternativmedizin, weil da wirklich viel Schindluder getrieben wird. Ja, ich meine, man kann es ja auch nachvollziehen. Ja, der Arzt wird heutzutage nicht dafür bezahlt, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Und zur Heilung gehört es auch dazu, dass der Mensch sich wohlfühlt, dass er angenommen wird, dass er Zuspruch kriegt. Das kann unser Gesundheitssystem momentan nicht gewährleisten. Hat nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern rein ökonomisch. Ja, der Arzt kriegt irgendwie ein paar Euro hat ein paar Minuten Zeit, sich mit dir zu beschäftigen. Das ist natürlich was ganz anderes als bei einem Homöopath, wo du anderthalb Stunden für 90 oder 100 oder 150 Euro bezahlst. Der hat dann Zeit für Zuspruch und das ist das, was die Leute brauchen, um gesund zu werden.
Darüber sprechen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Gleich geht's nämlich um Alternativmedizin. Ja, ihr hört immer noch Klärwerk auf Köln Campus und wir sprechen heute über Parawissenschaften. Und bei mir im Studio zu Gast sind Ruven Schäfer und Gerald Sorko von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Jetzt in den nächsten Minuten wollen wir über Alternativmedizin sprechen. Also schon ein etwas gefährlicheres Feld der Parawissenschaften, würde ich sagen. Ruven, warum glauben da Menschen so gerne dran? Also was bewegt Leute irgendwie nicht dem Arzt zu glauben, sondern lieber den Leuten, die einem Globuli geben wollen?
Gut, der Hauptpunkt ist wirklich, Menschen wollen nicht bloß jemand, der irgendwie an denen rumschnippelt oder ein Medikament verschreibt, sondern sie wollen Zuspruch, sie wollen zwischenmenschliche Wärme, sie wollen das Gefühl haben, dass individuell auf sie eingegangen wird. Ja, und das kann der Gesundheitsbetrieb oft nicht gewährleisten. Und dann steht eine Lücke. Und in diese Lücke springen Heilpraktiker und Co., die halt medizinisch in der Regel keine oder sehr schlechte Fachkenntnis haben, aber das Gefühl gut befriedigen können, dass die Leute sich individuell behandelt und aufgehoben fühlen.
Gerald hat ja eben schon gesagt, Homöopathie ist nicht zuzukriegen. Seit wann gibt es Homöopathie schon?
Über 200 Jahre. Also es ist im Prinzip von Hahnemann erfunden worden zu einer Zeit, in der die moderne Medizin damals auch wirklich Horror war. Also man kann nicht anders sagen, im 19. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert rein, teilweise sogar 20. Waren die Ärzte mehr Schaden angerichtet als wirklich geheilt. Sie hatten keine Ahnung, was, worum das Herz schlägt. Sie kannten keine Viren, sie wussten viele Zusammenhänge nicht und haben dann Aderlass gemacht, Blutegel genutzt, Durchfälle, Erbrechen, Quecksilber gegeben und andere Sachen. Ja, und da war die Homöopathie zum Beispiel natürlich eine sanfte Medizin und der Körper hat sich selbst geheilt. War also top für die Zeit.
Homöopathie ist aber abzugrenzen von echten Heilpflanzen, oder?
Genau, Homöopathie, viele denken, wieso sind noch Heilpflanzen? Der Witz ist, in Homöopathie, in homöopathischen Hochpotenzen ist nichts drin. Kein Molekül, kein Wirkstoff mehr. Es hat nichts mit Pflanzen zu tun. Da werden natürlich auch Pflanzen als Urtinktur genutzt, aber unter anderem auch Quecksilber, Coca-Cola, Sonnenstrahlen oder mein Liebling.
Coca-Cola soll ja gegen Bauchschmerzen helfen,
ja,
habe ich.
Aber in den homöopathischen Mitteln ist kein einziges Molekül in der Regel mehr drin, wenn es hochpotent ist. Und mein Liebling ist immer noch Murus berlinensis. Das ist Berliner Mauer potenziert in Zuckerkügelchen gegen Blockaden zum Beispiel. Soll das helfen?
Okay, Globuli, was genau, das sind ja so kleine Kügel.
Genau,
ich dachte bei Globuli immer, ist irgendwie kommt mir das in meinem Kopf immer so nach Knoblauch, also es klingt so ähnlich wie Knoblauch.
Das sind eigentlich Zuckerkügelchen.
Zuckerkügelchen,
der teuerste Zucker, den du im Laden finden kannst.
Aber so Zucker, gut, immerhin, ne? So ein bisschen, also mit Placebo-Effekten, so ein bisschen Zucker liegt ja zumindest so.
So die Frage, ob du dafür 8 Euro für 7 Gramm Zucker zahlen musst.
Ja,
aber
ja. Dann nimmt man dann doch.
Wobei der Placebo-Effekt verstärkt wirkt, wenn natürlich du Geld dafür ausgibst. Also.
Ja, aber tut natürlich auch der Jute Zucker vom Aldi was. Ja, es gibt ja so einige Sachen in dem Bereich. Zum Beispiel. Die Schüsslersalze, was hat es damit auf sich?
Bei den Schüsslersalzen, da geht es darum, dass im Prinzip, die kam auch aus der Zeit von Hannemann, da hat halt, den Namen jetzt vergessen, ein Arzt damals gesagt, okay, die Zellen müssen mit Mineralstoffen versorgt werden. Und wenn sie das nicht genügend tun, dann wird man krank. Weil damals, wie gesagt, gab es ein ganz rudimentäres, wenn nicht sogar eher falsches Verständnis davon, oder gar kein Verständnis, wie die Zusammenhänge sind. Wie gesagt, Viren, Bakterien, alles, da gab es kein Wissen darüber. Und dann hat sich der Arzt halt ein paar Sachen ausgedacht. Und das sind halt diese Schüsslersalze. Die entbehren jeglicher wissenschaftlicher Fundierung. Das ist halt einfach intuitiv, nicht rational nachvollziehbare Logik, die dahinter steckt. Empirisch gibt es keine Studien, die irgendeine Wirksamkeit belegen. Es macht überhaupt, ist total unplausibel. Zum Vorteil muss man aber sagen, der Schaden ist halt auch sehr gering. Also wenn man die nimmt, gibt man Geld aus, tut sich vielleicht was Gutes, aber es ist auch kein wirklicher Schaden. Höchstens durch Unterlassung, wenn du denkst, dass du damit Krankheiten heilen kannst und eine Antibiotikagabe oder irgendwas anderes dann dadurch hinaus verzögert.
Ein bisschen ähnliches Prinzip verfolgt ja die Bachblütentherapie. Das ist ja, glaube ich, der Leitspruch ist ja irgendwie, Krankheiten sind eine Diskrepanz zwischen Körper und Geist. Aber das ist ja im Grunde genommen dasselbe wie die Schüsslersalze, nur damit
mit Pflanzen,
Blüten.
Genau, mit
ja.
Blüten. Also genau die gleiche Logik. Das ist so ein verklärtes Naturverständnis, ja, dass man sagt, das und sehr esoterisch auch. Und es gibt keine Logik, die nachvollziehbar ist. Also warum ist der auf diese Sachen gekommen? Es gibt keine Studien, die Wirksamkeit belegen. Aber auch da, es ist nicht gefährlich, es ist rausgeschmissenes Geld, mehr nicht.
Ja, was ich an den Bachblüten immer sonderlich faszinierend finde, es gibt in Deutschland andere Mittel als in England. Ich habe dort eine Zeit lang gelebt. Dort gibt es für dieselben Symptome ganz andere Pflanzen, die man nehmen soll als Bachblütentopf. Und es fehlt irgendwo das System dahinter. Es wirkt.
Ja, aber wahrscheinlich regionale Pflanzen. Heutzutage achtet man ja auch
auf. Aber auch da, wie gesagt, es geht bei Bachblüten geht es nicht um Pflanzen, es ist also keine Pflanzenheilkunde, sondern auch da geht es eher um Schwingung und Esoterik. Ja? Also es gibt, selbstverständlich gibt es Pflanzen, die eine Wirkung haben. Und wenn man erkältet ist und Salbei trinkt oder so, soll es ja auch helfen. Also da gibt es natürlich schon Effekte, aber Homöopathie oder Bachblüten, hat nichts mit der normalen Pflanzenmedikation zu tun.
Dann gibt es da noch auch in letzter Zeit relativ häufig vorgekommen, die sogenannte Quantenmedizin. Also ein bisschen Physik übertragen auf Medizin.
Genau,
was hat es damit auf sich?
Also wenn jemand sagt, er hat ein medizinisches Verfahren, was auf Quantenmedizin beruft, kann man direkt, braucht man sich fast gar nicht genau angucken, ist in der Regel Marketing-Gag. Der Hintergrund ist der, Quantenphysik ist was, versteht im Prinzip fast keiner, ist sehr komplex, hat mit der realen Welt hier auch nichts zu tun, was auf dieser subatomaren Ebene da passiert. Und wenn jemand sagt, meine Medikamente, mein technisches Gerät, mein Verfahren basiert auf Erkenntnisse oder ist Quantenmedizin, dann ist es eine versucht er praktisch mit der Autorität der physikalischen Begriffe und der Tatsache, dass keiner das versteht, was da wirklich hintersteckt, sich zu adeln, ja, nach dem Motto sehr modern. Also das heißt, man nutzt die Wissenschaft um seinem Pseudowissenschaften so einen akademischen Touch zu geben. Kann man so durch die Bank weg sagen.
Also ihr kennt ja sicherlich auch, gerade durch eure Tätigkeit bei der GWOP, wenn man irgendwie versucht, mit Leuten, die an sowas glauben, zu diskutieren. Was kommen da für Argumente von denen?
Das klassische Argument ist die persönliche Erfahrung.
Ja.
Und das ist eines der schwierigsten Argumente zu widerlegen, weil es für denjenigen, der es selbst erfahren hat und davon überzeugt ist, da gibt es nichts, was dieses Argument schlägt. Ich habe diese Tropfen genommen, 3 Tage später war alles vorbei. Da kann ich mit Statistiken versuchen, gegenzuhalten, was ich will. Das wird sehr schwer anzubringen sein. Das ist leider, das ist der ewig währende Kampf, den wir immer führen werden.
Deswegen setzen wir uns ja auch für die Vermittlung wissenschaftlicher Methoden ein, weil wir genau sagen, das Intuitive hat mir doch geholfen, ist halt für einen Erkenntnisfortschritt nicht besonders nützlich. Das ist ein Indikator, ja, okay, aber es reicht nicht, um zu sagen, um das zu verallgemeinern, weil wenn es den anderen nicht geholfen hat, ist deswegen auch nicht per se nicht gültig.
Ja. Vor allem, wie viele Leute werden die erzählen, ja, ich habe diese Tropfen genommen, aber sie haben nichts gebracht.
Oder ich habe die Tropfen genommen und noch Antibiotika und selbstverständlich haben die Tropfen dann geholfen.
Ja. Ja, wir machen gleich weiter mit einem anderen Thema, und zwar mit Verschwörungstheorien. Ihr hört immer noch Klärwerk auf Köln Campus, 18.53 Uhr haben wir. Und heute geht es ziemlich um alles, was irgendwie so nicht ganz greifbar ist. Es geht um Parawissenschaften. Und bei mir im Studio zu Gast sind Ruven Schäfer und Gerald Sorko von der GWOP. Wir hatten eben schon so ein bisschen angesprochen, es gibt so ein paar Trends. Was sind so in Sachen Verschwörungstheorien Dinge, die momentan ganz stark im Umlauf sind?
Chemtrails.
Das ist?
Es gibt sehr viele Leute, die sind der Meinung, wenn du an den Himmel schaust, du siehst ein Flugzeug und du siehst eine kleine Spur, die da hinterher zieht. Die meisten Physiker verstehen, dass das Wasser, dass sich da in der Luft so Tropfen bilden und du siehst diese Tropfen. Die Chemtrail-Anhänger sind der Meinung, dass es sich dabei eigentlich um Substanzen handelt, die von Regierungen, Neue Weltordnung, wem auch immer, ausgeschickt werden, um uns alle psychologisch zu beeinflussen. Ja.
Dann gibt's ja auch, kann man ja auch so ein bisschen als Verschwörungstheorie bezeichnen. Momentan viele Leute, die Impfgegner sind, die irgendwie ihre Kinder nicht impfen wollen. Wo rührt das her, eurer Meinung nach?
Gut, also zum einen, die Verschwörungstheorie ist dahinter, das nützt gar nichts unbedingt. Die Pharmaindustrie will damit nur Geld machen, das schadet sogar mehr. Und da sind halt viele Mythen, die dahinter stecken. Es gab zum Beispiel den Verdacht, wurde auch in einer wissenschaftlichen Zeitung publiziert, dass Masernimpfung oder Impfung gegen Masern Autismus auslösen. Und das hat sich dann als Fehler herausgestellt, also als Fälschung sogar, also richtig als Wissenschaftsskandal, kann man so sagen. Aber das in den Köpfen der Leute ist es drin. Das heißt, sie sehen Pharmaindustrie kritisch grundsätzlich, was man noch nachvollziehen kann an einer oder anderen Stelle, und lehnen das Ganze ab. Plus so einen gewissen Trend Richtung Natur. Also alles natürlich. Ich will auch natürlich essen zum Beispiel. Ja? Industriefraß ist schlecht, selbstgemacht ist gut. Ja? So, und so ist es da auch. Also Medikamente sind schlecht. Was man natürlich durchlebt und so, sind gut. Das ist so ein Trend, gesellschaftlicher Trend.
Gibt es in Sachen Verschwörungstheorien, wir sprechen da gleich nochmal genauer über so die History auf Verschwörungstheorien, gibt es irgendwas, weil du eben ja schon von wirklichen Fakes gesprochen hast, die in Zeitschriften veröffentlicht wurden, gibt es irgendeine Verschwörungstheorie, die sich wirklich bewahrheitet hat? Also irgendwas, was wahrscheinlich dann, natürlich dann jetzt mittlerweile nicht mehr so genannt werden würde?
Spontan nicht.
Die meisten Verschwörungen, die bekannt werden, werden eigentlich immer bekannt, bevor sie als Theorie existieren.
Ja.
Also es gibt natürlich Verschwörungen. Also,
ja.
Die gibt es
so,
wirklich, klar.
Klar, Verschwörungstheorien haben halt das Merkmal, dass sie halt am Anfang vielleicht sogar gar nicht mal so unplausibel sind. Also, weiß nicht, Kennedy, wurde wirklich nur von einem erschossen oder steckt da vielleicht das CIA dahinter? Das ist erstmal eine berechtigte Frage. Nur wenn dann irgendwann Fakten da sind und man trotzdem dann an dieser Hypothese festhält, dann wird es halt langsam zur Verschwörungstheorie und man sagt, es ist mir egal, wie die Fakten sind, weil meine Meinung steht da schon fest.
Genau, da setzen wir gleich an. Gleich sprechen wir so über die Highlights der Verschwörungstheorien aus den letzten 50 Jahren. Ihr habt ja sicherlich alle schon mal was von Aliens gehört oder war 9/11 vielleicht doch von der US-Regierung inszeniert. Darüber sprechen wir gleich.
Musik. Klärwerk. Wissenschaft und Forschung auf Köln Campus.
Jo, wir haben 6:35. Ihr hört immer noch Köln Campus Klärwerk. Und ja, wir unterhalten uns jetzt weiter über Verschwörungstheorien. Eine ganz schön spannende Kiste, finde ich. Und zwar eine der wirklich großen Sachen, so vor allem in den 60ern, 70ern, aber auch nochmal mit Akte X in den 90ern. Ich erinnere mich auch, wie ich damals mit meinen Eltern Akte X geguckt habe. Das sind so die ganzen Alien-Geschichten. Was habt ihr da, wo habt ihr da mit der GWOP mit zu tun, mit solchen Sachen?
Zum einen hat man sich natürlich dann die Behauptung, dass Menschen entführt werden von Aliens oder dass die US-Regierung im Prinzip in Kontakt mit Aliens steht. Ja, das ist das Stichwort zum Beispiel Area 51, dieses militärische Sperrgebiet in Nevada, was ja was es auch gibt, ja, und was auch sicherlich von der amerikanischen Regierung erstmal geheim gehalten worden ist, aber halt im Kalten Krieg und nicht, weil sie mit Aliens in Kontakt stehen, sondern weil sie natürlich möglichst...
Das war im Prinzip die Entwicklungsbasis für neue Flugzeuge.
Genau, also da haben sie schon Geheimnis drum gemacht. Und darüber,
ja, für unbekannte Flugobjekte, ne? Ja. Das ist die Entwicklungsbasis in
diesem
Sinne.
Das ist die These, ja.
Ja, ja, für unbekannte menschliche Flugobjekte, ne? Was ja nochmal was anderes ist. Die Mondlandung soll ja auch inszeniert sein. Genau. Was gibt es da für Theorien? Das ist ja so ein ganzes Gebilde an Theorien, glaube ich, oder?
Genau. Also ja.
Der Hauptgedanke ist, die Amerikaner wollten den Russen zuvorkommen. Es war das gute alte Space Race. Und die Leute, die an die Mondlandungsverschwörung glauben, sind der Meinung, die Amerikaner wollten mit allen Mitteln Erste sein. Und wenn sie es technologisch nicht selbst auf die Reihe gekriegt haben, haben sie einfach das Ganze gestellt in einem Filmstudio. Und haben die Welt glauben lassen, dass das wirklich bis zum Mond geschafft haben.
Und das ist auch erstmal eine These, die ja erstmal wahr oder falsch sein kann. Und Skeptiker wollen jetzt rangehen und sagen, okay, was spricht denn dafür? Was sind eure besten Argumente? Und im Prinzip sind alle Argumente, die irgendwie stichhaltig waren, auch widerlegt worden. Ja, beispielsweise
zum Beispiel?
Ein Beispiel war auf den Fotos vom Mond. Auf dem Mond sieht man der Stern auf dem Stern, der Himmel ist schwarz. Man sieht keine einzelnen Sterne. Und dann sagt dann der naive Laie, wieso? Wenn ich abends hochgucke, dann sehe ich doch die Sterne. Ja, aber wenn du ein Foto machst, dann muss ich entscheiden, ob es unten gut ausgeleuchtet ist oder die Sterne. Entweder ist unten alles ganz hell, dann siehst du die Sterne, weil du lange Belichtungszeit hast, oder umgekehrt. Ja, also sowas ist schnell widerlegt. Andere sind ein bisschen komplizierter, da gibt es den Van Allen-Gürtel, wo Strahlungen sind und dann hätten die alle irgendwie getötet werden müssen durch diese Strahlen. Da müssen dann Physiker, Astronomen aufwendig dann argumentieren und auch mal, aber im Prinzip sind alle Argumente widerlegt worden. Und übrig bleibt halt, die Amis waren auf dem Mond. Tut mir leid.
Es gibt ja generell, ist ja irgendwie so sehr viele Verschwörungstheorien ranken sich um Amerika. Dann gibt es ja auch so einiges, was zum 11. September so ja, sich überlegt worden ist. Ich habe immer nur mal gehört, es ist glaube ich auch in einem Film, Scary Movie, wurde mal dargestellt, dass George Bush irgendwie an dem Tag damals in irgendeiner Schulklasse zu Gast war und dann irgendwer ihm nur gesagt haben soll, dass das passiert ist und dass er wohl nicht sonderlich beteiligt wirkte. Darauf werden ja viele Sachen aufgebaut.
Genau.
Ne?
Diese Szene gibt es ja auch wirklich.
Ja.
Aber es hat eher was mit persönlicher Überforderung und Inkompetenz zu tun und der Persönlichkeit und nicht mit darin, dass er dachte, na super, erledigt, warum soll ich jetzt mich da freuen? Machen wir mal weiter mit den Kindern hier.
Ja.
Nein, zu 9-11 könnte ich jetzt noch sagen, klar, da wird im Prinzip den USA unterstellt, dass die jetzt in Vorbereitung auf möglichen Afghanistan-Krieg beispielsweise das initiiert haben. Und selbstverständlich ist das auch erstmal wieder eine Hypothese, die wahr oder falsch sein kann, ist die Frage, wie sehen die Fakten aus? Und gerade am Anfang wusste man noch nicht sehr viel über die Fakten und da wurden Studien, Untersuchungen und alles Mögliche gemacht. Und mittlerweile kann man sagen, dass die Argumente entweder widerlegt oder total in den Haaren herbeigezogen oder auch gelogen und gefälscht sind. Beispielsweise, dass keine Juden in den Gebäuden gewesen sein sollen. Oder dass die Flugzeuge schon seit Monaten gar nicht mehr in der Luft waren, weil sie vorher schon präpariert worden sind, die dann ins World Trade Center zum Beispiel geflogen sind. Und es wurde widerlegt. Nein, es gibt Fotos und Nachweise, dass diese Flugzeuge ganz normal in Betrieb waren, auch vorher. Und so ist es natürlich immer leicht, irgendeine Hypothese aufzustellen, immer viel schwieriger, die zu widerlegen. Aber jetzt sind die meisten widerlegt und übrig bleibt, das war kein Inside-Job von der US-Regierung.
Ja, und gerade 9-11 ist Paradebeispiel für, wie diese Mythen sich entwickeln können. Jedes Mal, wenn man ein Argument widerlegt,
kommt das nächste.
Kommen die nächsten zwei oder drei. Es ist die sprichwörtliche Hydra, die jedes Mal mehrere neue Köpfe wachsen lässt. Und die werden immer verzwickter. Manche der Argumente, da braucht man dann genaue Kenntnisse über Brandschutz, Statik, sonstige. Und es gibt ja teilweise Gerüchte, die sich dann auf ein nebenstehendes Gebäude auf einmal beziehen, das einen halben Tag später eingestürzt ist, weil es eben auch Schaden genommen hat.
Ja.
Und da wird dann auch ein riesen Brimborium drum gemacht, dass das auch Teil des Planes war, dieses Gebäude einstürzen zu lassen.
Was sind das für Leute, die an Verschwörungstheorien glauben? Was steckt dahinter, psychologisch?
Also es ist jetzt nicht so, es gibt nicht die eine Person, aber man kann sicherlich allgemein sagen, dass der Mensch oder dass Menschen, die mit der Komplexität nicht gut umgehen können und einfach kritisch gegen Institutionen, also die können mit Komplexität nicht umgehen, die Welt ist komplex, das heißt irgendwie Zufall ist schwierig zu akzeptieren, alles muss irgendwo eine Ursache oder Sinn haben, zum einen. Ein anderes Phänomen ist sicherlich Leute, die kritisch gegenüber Institutionen sind, die Amerikaner grundsätzlich ablehnen, die Parteien doof finden und sowas. Das sind natürlich Leute, die dann auch schneller sagen, ja klar, die haben was Böses, die Pharmaindustrie ist böse, die US-Regierung ist per se böse.
Ja.
Das heißt,
genau.
Institutionen kritisch sehen.
Die Illuminaten und die Freimaurer stecken hinter.
Genau, also sind die sind offener natürlich für, selbstverständlich war das jetzt nicht Zufall oder Kriminelle oder was auch immer. Und auch Leute sicherlich, die einfach auch einfach einen Sündenbock brauchen, um das Unfassbare, was teilweise passiert in der Welt, irgendwie fassbar zu machen.
Ja.
Greifbar, akzeptabel.
Ja. Es kann jetzt sein, dass es einfach so passiert ist, die Leute wollen immer einen Grund dahinter sehen.
Ja. Wir machen erstmal eine kleine Pause und gleich geht es dann, spannen wir nochmal den Bogen zum Anfang. Wenn ihr euch auch für Parawissenschaften und die Widerlegung davon interessiert, dann solltet ihr noch auf jeden Fall dranbleiben, denn gleich geht es darum, wie man selber bei der GWUP mitmachen kann. Wir haben heute schon ziemlich lange über alle möglichen parawissenschaftlichen Phänomene gesprochen und es gibt eine Gesellschaft in Deutschland, die sich damit beschäftigt und zwar auf wissenschaftlich fundierte Weise und zwar die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften und von der sind auch meine beiden Studiogäste und es gibt auch eine Kölner Regionalgruppe von der GWUP. Was für Sachen organisiert ihr da? Wenn man mitmachen will, wie kommt man rein?
ist ganz einfach. Wir haben zwei Hauptveranstaltungen, die regelmäßig stattfinden, wo jeder gern jederzeit dazustoßen kann. Das eine ist unser Stammtisch, normalerweise so alle 2 Monate. Kann jeder einfach dazustoßen, findet statt in Ehrenfeld, im Herbrands, wer es kennt, in der Herbrandstraße 21. Dort entstehen auch oft so Ideen für Aktionen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht hatten, wie Teilnahme an diese internationalen Aktion zum Thema Homöopathie, nannte sich 1023, wo einfach überall auf der Welt Leute sich hingestellt haben und in aller Öffentlichkeit eine homöopathische Überdosis genommen haben, um auf die Probleme der Theorie hinzuweisen.
Auf die Wirkungslosigkeit der Hochpotenzen
hinzuweisen. Auf dem Skeptiker-Stammtisch ist also klar das Thema dann eben Parawissenschaften und das Ganze aufzuklären, oder?
Ja, es gibt immer wieder Leute, die Bücher mitbringen, die es interessant finden. Es werden Artikel aus unserer Zeitschrift der Skeptiker diskutiert, andere Themen, über die man gestolpert ist. Wenn man was hat, bringt man es einfach mit und kann sich auch Meinungen einholen von anderen.
Wann ist der nächste Skeptiker-Stammtisch?
Der nächste Stammtisch ist am 13. April, das ist ein Montag. Geht los, normalerweise um 19 Uhr. Und wir freuen uns über alle, die gerne dazustoßen möchten.
Man muss sich auch nicht anmelden, man erkennt uns daran, dass ein paar Skeptikerhefte auf dem Tisch liegen.
Ja. Ganz genau.
Dann habt ihr noch die Veranstaltung Skeptics in the Pub. Da ist jetzt ja auch die nächste am 24. März. Was passiert bei Skeptics in the Pub so?
Skeptics in the Pub ist unser Versuch, die Wissenschaftsbegeisterung aus dem Hörsaal rauszunehmen und in die Kneipe zu bringen. Wir versuchen, Leute zu buchen, die über interessante Themen auf interessante Art und Weise reden können. Die halten uns einen Vortrag und anschließend gibt es die Möglichkeit, Fragen und Antworten, Q&A-Sessions zu machen, mit den Vortragenden in persönlichen Kontakt zu kommen und das Ganze einfach, wie gesagt, in der Kneipe mit Getränken und Essen und in einer sehr lockeren, entspannten Atmosphäre. Die Idee stammt nicht von uns, gibt seit über 16 Jahren, kommt aus London, England. Mittlerweile gibt es weltweit hunderte von Gruppen und wir haben eben vor 2 Jahren gesagt, wir brauchen sowas auch in Köln.
Am 24. März, worum wird es da gehen?
Wir freuen uns sehr auf Alexander und Alexa Waschgau, auch bekannt als Hoaxilla, die einen sehr bekannten Podcast betreiben. Und die werden uns einen Vortrag halten zum Thema Vampire. Wird sicher sehr spannend.
Glitzern sie wirklich? Oder?
Was hilft wirklich gegen Vampire? Knoblauch? Mhm.
Kreuze. Ich habe gehört, es gibt ein paar praktische Demonstrationen. Keine Ahnung.
Das klingt spannend. Wenn jetzt dann doch so ein paar Leute in der Hörerschaft sein sollten, die von Vampiren genug haben, was sind so danach eure Themen dieses Jahr?
Wir haben noch einiges anderes gebucht für dieses Jahr, was sehr spannend wird. Im Mai geht es um Vitamintabletten, Nahrungsergänzungen. Teure Urin oder ewiges Leben? Ist wert, dass man sich das mal anschaut. Manche davon machen vielleicht sogar Sinn. Wir wollen es nicht generell verdummen. Verschwörungstheorien. Wir haben den Sebastian Bartoschek, der zu uns kommen wird. Der hat seine Doktorarbeit in Psychologie über Verschwörungstheorien geschrieben. Hat da sehr viel zu erzählen. Im September, wenn es in Herbst geht, geht es um Hexen und die Interpretation von Hexen in verschiedenen Zeitaltern. Und im November, da freue ich mich schon sehr drauf, gibt Cornelius Kurz aus Bonn einen Vortrag zum Thema Forensik im Fernsehen und in der Wirklichkeit. Das wird sehr spannend.
Klingt alles echt spannend. Wenn man jetzt, was für eine Website habt ihr, wo man sich das Ganze nochmal mit Terminen natürlich geordnet angucken kann?
Für Skeptics in the Pub speziell haben wir unsere eigene Website sitp-köln mit oe.de. Wiederhole das nochmal, sitp-köln.de. Dort machen wir speziell für die Skeptics in the Pub Veranstaltungen Werbung. Aber auch auf der GBUP-Website gibt es einen Veranstaltungskalender, wo diese Termine drinstehen und auch unsere Stammtischtermine. Die findet man unter gbup.org.
Ja, würde ich sagen, wir hören noch ein bisschen weiter wunderschöne Musik. Und danach sprechen wir noch mal zum Abschluss mit Rufen und Gerald darüber, warum eigentlich Sie persönlich Skeptiker sind. Bei mir zu Gast sind die Skeptiker, beziehungsweise die Mitglieder von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, Gerald Sorko und Rufen Schäfer. Meine Frage an euch zum Abschluss, wie seid ihr persönlich zu diesem Verein, zu den Skeptikern gekommen?
Dann werde ich mal anfangen. Für mich war es der Tag, an dem ich zum ersten Mal über Kreationismus gehört habe. Die Idee, dass es Leute gibt, die eine Theorie, die vor 150 Jahren aufgestellt wurde und sich mittlerweile selbst als so gut erwiesen hat, mit neuen Erkenntnissen, die der damalige Erfinder oder der Wissenschaftler nicht hätte voraussehen können, dass es Leute gibt, die das anzweifeln, nur aufgrund übertriebener Religiosität, war für mich ein Schockerlebnis. Und von da an habe ich angefangen, mich einzulesen, einzuhören. Es gibt wahnsinnig viele Podcasts im Internet, wo man sich mit solchen Themen beschäftigen kann und Argumente hören kann. Ja, und das war dann wie eine Lawine.
Man findet immer mehr.
Und vor allem irgendwann muss man anfangen, sich mal mit den Argumenten auseinanderzusetzen und selbst nachzudenken. Und das war dann, das war der Auslöser bei mir.
Rufen, was war es bei dir?
Ist schon eine Weile her, war Mitte der 90er Jahre und bei mir war das so, ich war damals offen für, ich habe Bücher gelesen über Nostradamus und über das Philadelphia-Experiment und Erich von Däniken. Ich fand es alles interessant und dachte, das sind coole Themen. Und ich wusste nicht, dass es Kritik gibt an diesen Themen, weil die oft nicht zu finden waren. Und auf einmal bin ich dann auf die Skeptiker gestoßen, habe dann gemerkt, oh, da gibt's Leute, die gucken hinter die Kulissen, die gucken beim Bermuda-Dreieck wirklich mal nach, sind da mehr Flugzeuge verschwunden, warum ist das passiert und ähnliches und finden dann raus, Leute, ist ein Mythos oder Irrtümer und was auch immer. Und das sind Dinge, die ich dann, wo ich dachte, wow, da gibt es einen klaren Blick auf die Dinge. Und das fand ich schon immer sehr attraktiv, zu sehen, wie die Dinge wirklich sind und zu verstehen, wie die Dinge wirklich sind und mich nicht selbst zu täuschen oder getäuscht zu werden. Und ja, und das durch die unendlichen Themen, die es da gibt im Skeptikerkreis, ist das bis heute nicht langweilig geworden.
Ja, der nächste Termin, wo ihr euch mit den Skeptikern in Verbindung bringen könnt, das ist am 24. März bei Skeptics in the Pub ab 19 Uhr, oder?
19:30 Uhr
im Heerbrands in Köln-Ehrenfeld. Da könnt ihr euch dann einiges über Vampire anhören und auch selber zur Diskussion beitragen. Ich bedanke mich bei Gerald und Rufen für das tolle Gespräch. Alle Links, die wir genannt haben, schreiben wir gleich auch noch auf unserer Facebook-Seite. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, was wir demnächst im Klärwerk als Themensendung machen könnten, schreibt uns eine Nachricht. Wir sagen jetzt Tschüss. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen beim Klärwerk. Ich bin Julia Brinkmann und ich verabschiede mich. Ab 20 Uhr könnt ihr noch Controller hören. Ja, und wir gehen jetzt raus. Ciao.
Ciao.
Köln Campus Klärwerk. Die Sendung, die Wissenschaft.